das Los der Sklaven. Wenn ich so mit Nachfolge angefangen hätte, wäre es mir vielleicht leichter gefallen. Aber manche Texte sind halt ein wenig schwieriger. Und wenn ich so in meiner Bibel Trampelpfade hätte, so dass man genau sehen könnte, wo liest er gerne, wo liest er nicht so gerne, dann wäre dieser Textabschnitt einer derjenigen, die fast unberührt in meiner Bibel wären. Es ist ein Bibeltext, über den man gerne hinwegliest. Er passt eigentlich überhaupt gar nicht in die heutige Zeit. Sklaven gibt es ja nicht mehr. Und überhaupt, er ist viel zu sperrig und hat uns ja eigentlich auch gar nichts zu sagen. Ich habe ein bisschen überspitzt, habt ihr vielleicht gemerkt. Und doch ist es ein Gleichnis im Neuen Testament. Und wenn Jesus in Gleichnissen spricht, dann um uns etwas zu verdeutlichen und um uns etwas verständlicher zu machen. Vielleicht lohnt es sich ja doch, einen Blick zu riskieren und sich mit dem Text auseinanderzusetzen. Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Wenn einer von euch einen Sklaven hat und dieser vom Pflügen oder Schafehüten zurückkommt, wird er ihm vielleicht sagen, komm gleich zum Essen. Vielmehr wird er zu ihm sagen, mach das Abendessen fertig, binde dir eine Schürze um und bediene mich am Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Und bedankt er sich vielleicht bei seinem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sagt, wir sind Sklaven, weiter nichts. Wir haben unsere Pflicht getan. Es sind nur wenige Verse und doch will sich beim Lesen alles dagegen sträuben und vielleicht fühlt sich der ein oder andere so in seine Lebenssituation hineinversetzt, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht in der Familie, vielleicht aber auch hier in der Gemeinde. Ich habe viel zu tun, aber Dank, es wird ja alles, was ich tue, so von mir erwartet. Man setzt sich ein ohne Ende und wo bleibt der Dank? Doch ruhig, Brauner. Zäumen wir das Pferd nicht von hinten auf. Um ein Gleichnis zu verstehen, sollte man verstehen, wer die handelnden Personen sind, was sie tun und wie man das alles in unsere Gegenwart und in unsere Lebenssituation umsetzen kann. Was haben wir denn da in unserem Gleichnis? Es geht um Herren und Sklaven. Und das Gleichnis sagt etwas über die Beziehungen zwischen dem Herrn und seinem Sklaven. Aber es geht genauso auch um die Beziehung zwischen dem Sklaven und seinem Herrn. Wir sehen in dem Gleichnis eine klar abgegrenzte Hierarchie. Der Sklave verrichtet die ihm aufgetragenen Arbeiten. Über Lohn und über Arbeitszeit wird nicht verhandelt. Wenn Jesus in Gleichnissen sprach, verwendete er Situationen und Begebenheiten, die seinen Zuhörern geläufig waren. Genauso auch in diesem Fall. Für uns heute ist der Begriff Sklave mit bestimmten Bildern und Wertungen belegt. Ich habe also ein Bild aus dem Internet gefunden. Ja, so stellt man sich das vor. Die armen schwarzen Sklaven, die wurden auf Schiffen unter unmenschlichen Bedingungen von Afrika nach Amerika transportiert, mussten dort unter wirklich sehr schwierigen Bedingungen ihr Leben fristen. Und diese Wertungen, die wir für den Begriff Sklaverei haben, die sind alle negativ. Also keiner wird wohl freudig über diesen Begriff reden, sondern das hat bei uns schon eine sehr, sehr negative Bewertung. Und zum Glück ist in unserer westlichen Gesellschaft die Sklaverei abgeschafft und auch geächtet. Als ich vorhin gesagt habe, es gibt keine Sklaverei mehr, haben einige fast den Kopf geschüttelt. Natürlich gibt es noch Gegenden in der Welt, wo die Sklaverei durchaus noch gehandhabt wird, aber zumindest in unserem Kulturkreis gibt es keine Sklaverei mehr und unsere Gesellschaft hat sich darüber zum Glück doch ein ganzes Stück weiterentwickelt. Wenn Jesus nun in seinem Gleichnis dieses Bild vom Sklaven und seinem Herrn aufgreift, dann dürfen wir nicht ableiten, dass er die Sklaverei gut hieß. Obwohl über viele Jahrhunderte, gerade auch in kirchlichen Kreisen, solche Bibelstellen, es gibt noch viel mehr Bibelstellen über die Sklaverei, als Rechtfertigung für das Halten von Sklaven dienen mussten. Das war ganz normal und man hat sich nicht zuletzt auch auf solche Stellen in der Bibel berufen, um zu rechtfertigen, dass man Sklaven hat. Jesus wählte dieses Bild vielmehr, weil es in der damaligen Zeit üblich war, Sklaven zu halten. Das war ganz normal und ein Bestandteil der Gesellschaft im Mittelmeerraum, dass man Sklaven hatte. Und jeder konnte nachvollziehen, wenn Jesus von diesem Bild des Sklaven sprach, was er damit meinte. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass Jesus damit einen Aufruf zur Sklaverei gemacht hätte. Ja, selbstverständlich. Also ich wollte niemand mit diesem Bild zu nahe treten. Mir ging es nur darum, zu illustrieren, wie man das halt eben lange Zeit gesehen hat. Das im Urtext verwendete Wort Doulos lässt eine wesentlich breitere Deutung zu als nur den Begriff Sklave. Doulos kann ein Sklave im wahrsten Wortsinn sein, aber mit Doulos wurden auch ganz normale Knechte bezeichnet, die also irgendwo bei einem Grundbesitzer, bei einem Bauern in einem Arbeitsverhältnis standen. Und wenn man es richtig verstehen will, dann muss man auch das Gegenwort, also das gegenteilige Wort in der griechischen Sprache sehen. Das Gegenteil von Doulos ist der Despot, also der Herrscher, oder auch Kyrios, ein Begriff, den wir aus der Bibel auch gut kennen, Kyrios, der Herr, hat dort eine ganz positive Bedeutung, sind aber beides, also sowohl Despotos als auch Kyrios, sind Gegenbegriffe von Doulos, dem Sklaven oder dem Knecht. Und Luther und die Elberfelder Übersetzung für diese Textstelle benutzen auch das Wort Knecht und nicht das Wort Sklave. Aber für das Verständnis des Gleichnisses tut das keinen Abbruch. Denn es geht in diesem Gleichnis um ein Dienstverhältnis. Um ein Dienstverhältnis zwischen einem Sklaven oder Knecht und seinem Herrn. In Israel gab es für dieses Dienstverhältnis sehr genau festgelegte Regeln. Im übertragenen Sinne so etwas wie in der heutigen Zeit vielleicht ein Arbeitsvertrag. So war ein Sklave auch nicht immer mit niedrigen Tätigkeiten beauftragt. Es gab Sklaven, die hatten sehr anspruchsvolle Aufgaben bei ihrem Herrn. Das ging bis dahin, dass sie für das gesamte Vermögen ihres Herrn verantwortlich waren. Denken wir nur an die Geschichte von Josef, der im Hause Potiphar eine sehr herausragende Stelle hatte, obwohl er doch nur, in Anführungsstriche, ein Sklave war, ein Leibeigener des Potiphar. Neben Sklaven, die als Kriegsbeute zur Sklaverei gezwungen wurden, gab es häufig auch Sklaven, die sich sogar freiwillig in ein Sklavenverhältnis begeben hatten. Die hatten einen Vertrag abgeschlossen mit ihrem Herrn für eine bestimmte Zeit. Ich werde bei dir als Sklave arbeiten. Das war alles ganz genau geregelt. Im Gegensatz zum Sklaven spricht die Bibel auch oft von Mietlingen. Ein Mietling ist etwas ganz anderes. Ein Mietling ist jemand, der einen Arbeitsvertrag mit jemand hat. Der hat für seine Arbeit Geld bekommen, also Lohn. Aber die Stellung des Mietlings war eine gänzlich andere wie die des Sklaven. Der Sklave gehörte zur Familie seines Herrn. Und wenn er beschnitten war in Israel, dann durfte er am Passa teilnehmen, hatte also die gleichen gesellschaftlichen Rechte, hätte ich jetzt mal gesagt, wie ein Israelit auch. Und es gab bestimmte Regeln, nach welchen Zeiten man einen Sklaven sogar freilassen musste. Der Sklave konnte sich freikaufen. Das war alles sehr genau geregelt. Und wer da mal nachlesen möchte, in dem 2. bis 5. Buch Mose gibt es eine ganze Fülle von Regeln und Bibelstellen, die den Umgang und die Rechte der Sklaven ganz genau beschrieben hatten. In der alttestamentlich-jüdischen Betrachtung war sogar das Verhältnis zwischen Gott, Jahwe und Israel wie zwischen einem Sklaven und einem Herrn. Und dieses Bild greift Jesus hier auf. Ich habe mal einige Stellen dazu. In 2. Mose 20, Vers 2 steht, dann redete Gott, er sagte, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ja, ein klares Dienstverhältnis. Wenn einer von euch einen Sklaven hat und dieser vom Pflügen oder Schafehüten zurückkommt, wird er ihm vielleicht sagen, komm gleich zum Essen. Vielmehr wird er zu ihm sagen, mach das Abendessen fertig, binde dir eine Schürze um und bediene mich am Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Und er bedankt er sich vielleicht bei seinem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat. Unser Text spricht eine klare Sprache. Der Knecht hat eine klare Aufgabenstellung. Er ist für bestimmte Arbeiten vorgesehen, die von ihm auch eingefordert werden. Es geht nicht um Gefälligkeiten für einen Freund oder um das Einspringen in einer Notsituation. Es ist wie auch heute oft in unserem Berufsalltag im Rahmen eines Arbeitsvertrages, vielleicht noch genauer definiert in einer Stellenbeschreibung, sind wir verpflichtet, bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Dabei geht es nicht darum, ob das, was wir tun müssen, richtig oder falsch ist. Da können wir uns Gedanken drüber machen, aber eigentlich, wenn wir einen Arbeitsvertrag haben, dann müssen wir unsere Aufgaben erledigen. Es geht auch nicht darum, ob ich an meiner Arbeit Freude habe. Und es geht auch nicht darum, ob das, was ich tue, meiner momentanen Stimmung entspricht. Dienst ist Dienst, sagt ein geflügeltes Wort. Der Herr erwartet von seinem Knecht, dass er die angewiesenen Aufgaben erledigt, ohne Wenn und Aber. Er erwartet Treue und Loyalität. Im Gegenzug darf der Sklave erwarten, dass sein Herr für ihn sorgt. Aus der jüdischen Tradition heraus ist es den Zuhörern von Jesus auch klar, für wen die Personen stehen. Der Herr in unserem Beispiel, das ist klar, der steht für Gott, steht für Jahwe. Der Sklave, der Knecht, symbolisiert Israel. Zwischen Gott und Israel gibt es ein besonderes Verhältnis. Hier nochmal die beiden Textstellen, die ich schon vorgelesen habe. Und das Ganze ist aber auch gekoppelt an eine Verheißung, denn in 2. Mose 19, Vers 6 steht, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk. Das sollst du den Israeliten sagen. Also dieses Eigentum, dieses Knechtsein ist gleichzeitig auch mit Verheißungen verbunden. Sicher ist das hier nur ein Aspekt in der besonderen Beziehung zwischen Gott und Israel. Es geht nicht nur darum, dass das wie ein Verhältnis zwischen Herr und Knecht ist. Es gibt noch viele, viele andere Aspekte, aber ich möchte heute eben wegen unserem Gleichnis darauf einen besonderen Wert legen. Und dieser Aspekt ist auch ein grundlegender. Israel folgte Gott nicht, weil Gott ihnen Spaß versprach oder ein sorgenfreies Leben. Sie folgten auch Gott nicht, wie Fans einem Idol nachfolgten. Das gab es alles auch, aber das Primäre in der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk war der Bund, den Gott mit Mose und dem Volk am Sinai geschlossen hat. Gott hat sein Volk aus der Sklaverei, aus dem Diensthaus Ägyptens befreit und er hat Israel in ein neues Dienstverhältnis hineingenommen. Ein Dienstverhältnis mit großen Verheißungen und Zusagen. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. In unserem Gleichnis erinnert Jesus seine Zuhörer und seine Zuhörer waren nicht die breite Volksmenge. In diesem Fall war es wirklich der engste Kreis seiner Jünger. Nur die konnten auch diesen harten Tobak vertragen und die wussten auch, was will er denn eigentlich damit? Jesus erinnert seine Zuhörer an das besondere Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Im ersten Teil unseres Gleichnisses nimmt er die Jünger, seine Zuhörer, in die Rolle des Herrn. Ist euch vielleicht aufgefallen? Stellt euch vor, einer von euch hat einen Sklaven. Also er spricht seine Zuhörer als die Herren an. Wer unter euch hat einen Sklaven, einen Knecht? Und er benutzt die subjektive Betrachtung darauf, um zu zeigen, was einem Herrn zusteht. Er bereitet seine Jünger so darauf vor, was er ihnen eigentlich sagen will. Denn jetzt kommt ganz überraschend in unserem Text eine rhetorische Wendung. So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sagt, wir sind Sklaven, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Es ist überraschend, wie Jesus den Blick seiner Jünger wendet und wie er sie das Ganze nun aus der Sicht eines Knechtes erleben lässt. Es sind drei subjektive Fragen, die er seinen Jüngern stellt und die seine Jünger auf diese rhetorische Wendung vorbereiten. Drei suggestive Fragen. Die erste, wer unter euch sagt zu seinem Knecht, wenn er vom Feld kommt, komm gleich her und iss mit? Auf diese Frage gibt es ja nur eine Antwort. Keiner. Die zweite Frage, sagt er nicht vielmehr, diene erst mir, dann sollst du auch essen und trinken? Logisch, gibt nur eine Antwort. Natürlich ist es so. Und die dritte Frage, dankt er etwa dem Knecht dafür, dass dieser tut, was er ja sowieso tun muss? Es ist eigentlich überflüssig, dass man so eine Frage stellt. Es bleibt den Jüngern gar nichts anderes übrig, als dem Umkehrschluss von Jesus zuzustimmen. Alles, was ein Knecht für seinen Herrn tut, ist nicht mehr als recht und billig. Und wenn wir ehrlich sind, ist das Leben in der Nachfolge Jesu auch oft anstrengend und beschwerlich. Ich lese in der Bibel mehr von Gehorsam als von Freude am Dienst. In Römer 1, Vers 1 bezeichnet sich Paulus selbst als Doulos, als Knecht Jesu. Oder lest die Geschichte von Jeremia, die Geschichte von Elia und nicht zuletzt auch die Geschichte von dem Propheten Jona. Es war ein Kampf, ein innerer Kampf mit dem, was Jesus von seinen Nachfolgern, von seinen Boten, von seinen Knechten verlangte. Dietrich Bonhoeffer drückte es so aus, der Dienst für Gott ist kein Spaziergang. Jesus sagt an einer anderen Stelle, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der taugt nichts für das Reich Gottes. Die Auseinandersetzung mit dem Gleichnis fällt uns nicht deshalb schwer, weil es das Bild vom Herrn und seinem Knecht verwendet. Es ist vielmehr der absolute Anspruch des Herrn an seinen Knecht. Verlangt Gott nicht zu viel von uns? Das geht doch über unsere Kraft. Ich bin ja schon ein überzeugter Nachfolger Jesu, aber was zu viel ist, das ist zu viel. Gottes Gnade ist manchmal zu hart für mich. Enthält unser Gleichnis denn überhaupt nichts Frohmachendes? Kein Evangelium? Keine frohe Botschaft? das positive Los der Sklaven. Wir sind Sklaven, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Es ist der entscheidende Punkt, zu dieser Einstellung zu gelangen. Wenn du diese Einstellung, wie sie hier in diesem Satz steht, nicht hast, dann wirst du dem ganzen Gleichnis nichts Positives abgewinnen können. Wenn du die Einstellung hast, ich bin ein Knecht, ich bin weiter gar nichts, ich habe nur meine Pflicht getan, dann wird sich dir das Geheimnis dieses Gleichnisses offenbaren. Und durch diese Einsicht wirst du zu einer unglaublichen Freiheit gelangen. Weil Gott Gott ist und weil er mir das Leben gegeben hat und weil er mein Leben täglich erhält, hat er ein Recht auf meinen Dienst für ihn. Nicht, wie dankbar kann Gott dafür sein, dass er mich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hat. Und das ist die erste frohe Botschaft unseres Gleichnisses. Es ist Gottes gutes Recht an mich, dass ich ihm aus Dankbarkeit mit meinen Fähigkeiten diene. Wenn ich Gott mit dieser Einstellung diene, dann werde ich frei vom Schielen nach Erfolg, ich werde frei vom Schielen nach Anerkennung und Lohn. Im Dienst für Jesus gelten andere Maßstäbe als im normalen Wirtschaftsleben. Der Herr im Gleichnis, wenn ihr aufmerksam gelesen habt, ist kein Tyrann. Er verlangt nichts Außergewöhnliches von seinem Knecht und er versorgt ihn nach seinen Bedürfnissen. Und das ist die zweite frohe Botschaft. Jeder kann und soll in der Nachfolge Jesu tun, was seinen Fähigkeiten entspricht. Du sollst dich nicht verbiegen oder irgendetwas machen, was du nicht kannst oder was ganz deinen Fähigkeiten widerspricht. Natürlich dürfen wir dieses Gleichnis nicht isoliert von allen anderen Aussagen Jesu betrachten. Das Leben in der Nachfolge ist natürlich kein Frohendienst, aber viele schrecken vor dem absoluten Anspruch Jesu zurück. Dabei ist Befreiung von Schuld und Lasten ein zentraler Bestandteil seiner Botschaft. Ich habe euch befreit, ich habe das, was euch belastet, von euch weggenommen. Voraussetzung, dieses anzunehmen, ist Vertrauen. Das Vertrauen, dass er ein liebevoller und sanfter Herr ist, dieses Vertrauen musst du investieren. Das ist der Schritt, den du auf Jesus zumachen musst. Du musst sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du für mich ein liebevoller und ein verständnisvoller Herr bist, dass du nichts von mir verlangst, was ich nicht kann und was ich nicht will. Nur wer es wagt, sich Jesus mit seinem ganzen Leben anzuvertrauen, der wird erfahren, dass es auf Freude macht, Gott zu dienen. Nur wer es wagt, sich Jesus mit seinem ganzen Leben anzuvertrauen, wird erfahren, dass es Freude macht, Gott zu dienen. Und das ist die dritte frohe Botschaft in unserem Gleichnis. Ich möchte zusammenfassen, was ist wichtig? Gott ist der Herr, Kyrios. Wir sind Knechte, Doulos. Aber Gott zu dienen schenkt Freude und befreit. Und das Los der Knechte Gottes ist Freiheit. Freiheit von den Ketten der Sklaverei, der Sünde und der Abhängigkeit. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ich bin so frei. Das habe ich gestern bekommen. Gestern war die Aufführung des Luther-Oratoriums in der SAP-Arena. Und das war der Schlusstenor, dass Gott sein Volk und seine Jünger frei macht. Ich bin so frei, dass ich Gott nachfolgen darf, dass ich ihm dienen darf. Und in dieser Freiheit wird mir so unendlich viel von ihm zurückgegeben und geschenkt. Und ich freue mich jetzt auf das Abendmahl, wo wir diese Befreiung im Brot und im Kelch so hautnah erleben dürfen, was es Gott gekostet hat, uns aus dem Sklavenhaus der Sünde zu befreien. Amen.